Diese Folge wird dir präsentiert von Ping, Global Partner des Solheim Cup 2024 und Ausstatter der Bekleidung von Team Europe. Hol dir jetzt die größte Weiterentwicklung in Performance, Fehlerverzeihung und Distanz. Die neue G430-Serie von Ping. Alle Infos unter ping.com.
Tee Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Rittamer.
Willkommen in einer wunderschönen Woche. Wir nehmen auf am, habe ich es in den letzten Folgen eigentlich mal gesagt, ach nee, da sind wir eh immer im Wittelsbacher Golfclub gesessen. Da war Zeit und Raum nicht greifbar. 16. September, es ist Montagmorgen, 8.36 Uhr, um gleich mal von vornherein einiges klarzustellen. Ich entschuldige mich für Stimme, vielleicht auch für Stimmung, weil mein Partnern dieses Podcasts habe ich es in einem gefühlt 8-stündigen Vorgespräch bereits gesagt, mir geht's nicht gut.
Oh, Jens, was ist los? Sag's doch nochmal allen Leuten da draußen.
Also, erstens, ich bin erkältet. Zweitens, ist das verbunden mit einem positiven Corona-Test. Und drittens, wäre ich eigentlich, und deswegen habe ich mich so auf diese Aufnahme heute Morgen gefreut, eigentlich wäre ich jetzt in 4 Stunden in einen Zug gesessen. Wäre, jetzt wird es ganz komisch, aber man versucht ja irgendwie dann doch hinzukommen, wäre dann mit dem Zug nach Genf gefahren.
Nach Genf?
Nach Genf, um dort mit einem Flieger morgen früh nach Madrid überzusetzen, weil ich eine Karte habe eigentlich für das überragende Champions-League-Spiel Real Madrid gegen VfB Stuttgart. Nur geht das jetzt nicht aufgrund eines positiven Corona-Tests, der leider aber auch verbunden ist mit dementsprechenden Symptomen. Also ich würde jetzt vielleicht sogar es riskieren, wenn ich keine Symptome hätte, aber mir geht es tatsächlich auch nicht so gut. Deswegen, also ich bin gebeutelt, ich bin am Arsch.
Also ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal die beiden Vereinsnamen Stuttgart und Real Madrid in einem Match-Zusammenhang erwähnen würde, außer vielleicht irgendwie auf der Konsole, wenn du so, keine Ahnung, PlayStation zockst oder sowas.
Ich finde es schön, dass du erstmal auf mich eingehst. Das finde ich wirklich sehr, das zeigt
jetzt
mir unsere Nähe.
Ich darf was Positives sagen. Du schaust gar nicht so scheiße aus, wie du es beschreibst. Ja. Also du schaust nur so mittelscheiße aus.
Ja, das ist die KI-Kamera, die hier einiges möglich macht. Aber darüber wollen wir doch heute gar nicht sprechen. Es muss ja nicht.
Aber nee, über eine Sache müssen wir noch reden. Ich finde es spannend, dass du in Stuttgart lebend, um nach Madrid zu kommen, zuvor mit dem Zug nach Genf musst.
Ja, das ist leider so, weil von Stuttgart nach Madrid zahlst du für den Direktflug irgendwie gefühlt 800-900 Euro mittlerweile. Und okay. Von Genf 110.
Ja, klar, weil Genf ist ja auch die Stadt mit, sag ich mal, dem geringeren Einkommen und niedrigeren Lebensstandard. Und
ja gut, die Schweiz muss wegen der Champions League nicht so oft fliegen, deswegen gibt es bessere Verbindungen.
Ja, Stuttgart ja eigentlich auch nicht.
Ja, genau.
Aber diesmal auch. Aber Flo, ich denke, wir sollten mit dir nicht diskutieren über Fluglinien und Flugpreise.
Ja doch, also ich als, sag ich mal, Unbefangener und nicht Betroffener kann eigentlich eine sehr gute neutrale Meinung dazu geben.
Naja, gut.
Kommen wir zu unserem heutigen Gast, denn wir drei haben von dem, was jetzt gleich kommt, zumindest Bernd und ich wahrscheinlich weniger, aber wenn wir jetzt gleich über das großartige Event vom Wochenende sprechen, dann brauchen wir Unterstützung. Wir sprechen natürlich heute ausführlichst über den Solheim Cup und wer nicht, wenn sie, kann uns hier helfen. Guten Morgen müssen wir sagen, 8.39 Uhr. Easy Gabser, du warst schon lange nicht mehr bei uns im Podcast zu Gast.
Guten Morgen, ja. War schon ewig her, aber ich durfte mit dem Flo zusammen Solheim Cup wieder kommentieren und freue mich riesig, auch wieder bei euch im Podcast zu sein.
Easy, deine Brötchen sind fertig.
Ja, ich habe es gerade gehört im Hintergrund.
Willst du sie kurz rausholen, nicht, dass sie jetzt noch weiter verbrennen, weil das ist ja doof.
Ich bin es, eigentlich haben wir sie schon rausgeholt.
Ach so.
Entweder ist es die Kaffeemaschine, die sich ausgeschalten hat, oder der Ofen. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ach so, okay.
Ich bin bei meinem Bruder, deswegen ist es nicht meine Küche.
Ach so, okay.
Da weiß ich nicht, was
Wenn der Feueralarm gleich losgeht, muss er sich drum kümmern. Habe ich verstanden.
Ja. Genau. Ja.
Ja, gestern hast du ja schon für ein bisschen Überschwemmung gesorgt.
Bei der Kaffeemaschine. Ja, das stimmt. Ich bin an der Kaffeemaschine gescheitert.
Ja, man braucht immer noch neue Herausforderungen.
Ist auch kompliziert.
Ja. Das ist in der heutigen Zeit mit der Technik, ist das alles nicht so einfach. Ihr zwei habt tatsächlich, du hast es gerade schon gesagt, jetzt die letzten Tage den Solheim Cup kommentiert. Wir wissen es mittlerweile, also es hätte noch das Wunder passieren können. Man hatte auch am Schluss irgendwie das Gefühl, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, America, they did great, haben gewonnen, 15,5 zu 12,5. Isi, dein Fazit, wie war der Solheim Cup 2024 aus deiner Sicht?
Ich fand es mega cool, auch von den Zuschauern. Es war jetzt seit, ich glaube, fünf Jahren doch kein Solheim Cup mit Zuschauern in den USA. Und die Menge zu sehen, wie sie mitgeht und die Stimmung zu haben, war schon mega, mega cool. Und Amerikaner verdient gewonnen, einfach genial gespielt. Und die Europäer es noch am Sonntag spannend gemacht mit den Einzeln, aber sie haben einfach in den Vierern nicht gut genug gespielt, um mithalten zu können.
Ist das so ein Ding von uns Europäern, dass wir es gerade beim Solheim Cup immer so am letzten Tag spannend machen wollen? Das war ja letztes Mal nicht unbedingt anders.
Ja, ich glaube, sie wollen es alle ein bisschen anders machen. Aber es kommt dann doch auf die Einzel schlussendlich drauf an. Letztes Jahr war es ähnlich mit einem besseren Ausgang für die Europäer. Aber ja, eigentlich geht man ja immer davon aus, dass die Vierer mehr bei den Europäern liegt als bei den Amerikanern. Aber die letzten zwei Jahre war es dann doch andersrum.
Ich hatte so ein bisschen das Gefühl beim Gucken, dass die Ladies noch so ein bisschen, also ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, eigentlich waren ein paar eher so angespannt. Ich meine, Esther Henseleit ist jetzt nicht unbedingt so die Emotionskanone, das wissen wir ja. Aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, gerade so am ersten und auch am zweiten Tag noch, so richtig so wie bei den Herren, dass die so aus sich rausgehen und völlig durchdrehen, das war eher nicht so der Fall. Waren die so hoch konzentriert? Lag es ein bisschen daran, dass wir halt in Amerika gespielt haben? Irgendwie, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, auf Deutsch gesagt, alle hatten so ein bisschen einen Stock im Arsch. Aber das ist mein Gefühl.
Ich glaube, es ist schwierig. Einerseits, wir spielen nie, oder alle von denen spielen nie vor so vielen Zuschauern. Und dann auf einmal so ein Stadion-Feeling zu haben, an der Eins und tausende Zuschauer zu haben, das kennen wir von der täglichen Tour von der LPGA nicht, vielleicht mal bei den Majors, ja, aber sonst schauen da nicht so viele zu. Und dann ein bisschen ungewohnt für die Europäer, dann natürlich auch die ganzen Leute gegen sich. Und vielleicht hat das dann Auswirkungen auf das Gemütszustand von den Spielerinnen gehabt.
Da gab es aber einen Leuchtturm, muss ich sagen, und das war Charlie Hull.
Ja, okay. Ja. Also, aber die macht das ja immer.
Das ist
der Ian Poulter der Ladies.
Das ist einfach so. Das Bild, das dann gestern in den sozialen Medien rumging, nachdem sie Nelly Korda 6:04 nach Hause geschickt hat, wie sie da irgendwie auf der Proberunde mit der Fluppe im Mund da unterwegs war. Das ist einfach, also Charlie Hull, ich glaube, die kümmert sich um nicht so viel. Die geht einfach raus, spielt ja ihr Golf, egal was es ist. Und macht das auch ziemlich erfolgreich. Und gestern bei manchen Interviews musste ich echt schmunzeln, weil wir beide saßen da. Sie hat auch schon angesetzt das Wort, das sie sagen wollte und hat sich dann gerade noch einigermaßen gecheckt bekommen, als sie dann so angesetzt hat wie, yeah, I know that we had to go out there and play our ass off. Und dann hat sie das noch korrigiert fürs amerikanische Fernsehen. Das kannst du natürlich nicht sagen, ansonsten kriegst du, keine Ahnung, wieder Tausenden von Euro Strafe für irgendwelche unsportsmanlike conduct und keine Ahnung irgendwas. Und dann muss man sich wieder zigtausendmal entschuldigen als Kommentator, als amerikanischer Kollege. Also hat sie nochmal ganz gut gemacht. Aber vom Eindruck her, Jens, würde ich dir recht geben. Vor allem am Anfang, Isi und ich, wir durften ja die Eröffnungsschläge kommentieren am Freitag. Und vor allem bei den Amerikanerinnen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, die sind noch nicht wirklich im Turnier angekommen.
Ja.
Also die standen so ein bisschen nebeneinander wie, ja okay, Stacey hat vielleicht gesagt, also Stacey Lewis, die Kapitänin von den USA, die hat vielleicht gesagt, okay, geht mit in die Atmosphäre, nimmt die Energie auf und keine Ahnung, öffnet euch und seid entspannt und so weiter. Aber die standen so irgendwie so, was sollen wir jetzt machen? Also
so wie auf so einem Sechsklässler Schulbild.
Ja, genau. Das ist ein gutes Bild, ja genau.
Soll ich hier stehen oder ist es falsch? Und wo sind meine Hände überhaupt hin?
Ja, genau, richtig. So ein Eindruck hat das gemacht. Aber trotzdem haben die Amerikanerinnen ja echt genial losgelegt. Also da war es ja nach dem ersten Tag direkt auch wieder 6-2. Das ging auf das Gleiche hinaus und das ist auch das, was wir bekommen haben wie im letzten Jahr, dass sie dann auch nach dem zweiten Tag mit einer 10-6-Führung in die Einzel ging. Und dann hat es fast geklappt. Und an der 18 bin ich gefühlt 3 oder 4 Mal gestorben, weil wir hatten genauso häufig eine Art Stechsituation an diesem letzten Loch.
Das hat man euch gar nicht angemerkt. Doch, natürlich hat man das euch angemerkt. Da seid ihr richtig aus den Stühlen raus beim Finale am Sonntag. Aber es war ja lustig. Es kam ja wirklich alles irgendwie gefühlt an der 18 an. was ja auch eigentlich untypisch ist. Wir waren ja letztes Jahr, also wir waren noch nie beim Solheim Cup, aber wir waren in Rom beim Ryder Cup. Und da musstest du ja jedes Mal in Sekundenschnelle überprüfen, okay, wo könnte jetzt die Entscheidung fallen? Wo sind die gerade? Wer ist jetzt gerade dran? Wo rennen wir jetzt hin? Aber eigentlich war der Solheim Cup war gut aufgeräumt. Alles kam irgendwie hinten an.
Ja, das haben sie echt perfekt gemanagt, muss man sagen. Also bevor Easy und ich wir in die Schicht gegangen sind, haben wir gedacht, ja, okay, wir hocken uns da jetzt noch eine Stunde oder eineinhalb rein, dann ist das Ding gegessen. So sah es ja auch teilweise aus. Irgendwann mal stand so 12-8 und wenn man sich das Leaderboard anschaut, da waren auch sehr, sehr viele rote Flaggen und sehr, sehr wenige blaue Flaggen. Ja. Aber dann hat sich das ja auf, also hat sich ja auf einmal gedreht. Und ich glaube, Bernd, du hattest das ja auch schon mal angesprochen in einer der Folgen. Wenn so ein Momentumwechsel stattfindet, dann ist es selten bei nur einem Team oder bei einem Match, sondern das ist dann so gefühlt durch einen Großteil der Mannschaft hinweg. Und das ist auch das, was wir dort immer wieder sehen. Also du siehst wirklich, wie das immer so hin und her wechselt zwischen den Mannschaften und auf einmal treten die alle richtig, richtig auf. Viele, viele Matches, die zugunsten der Amerikaner geführt wurden, ein oder zwei waren auf einmal geteilt oder vielleicht sogar down und die Europäerinnen gingen auf. Am Ende dann ein bisschen das Quäntchen Glück gefehlt, aber auch so muss man es benennen, das Quäntchen Glück haben sie gebraucht, weil bei so einem, sag ich mal, Rückstand gegen Spielerinnen, die auf einem Einzelniveau so verdammt gut sind, weil wenn man das jetzt einfach mal vergleicht von der Weltranglistenposition, dann waren die Europäerinnen deutlich im Nachteil von diesen Standings her, von der vermeintlichen Qualität, die die Rangliste abwirft. Mhm. Aber das ist nochmal richtig, richtig spannend geworden hinten raus.
Ja, aber selbst, ich meine, Jens oder ihr alle, ihr habt es ja auch mitverfolgt auf den Bildschirmen teilweise, selbst der Ryder Cup letztes Jahr in Rom, ich meine, es gab selten einen Ryder Cup, der eigentlich so deutlich und einseitig war. Ich meine, ich weiß noch, Jens, als wir da am Abend des ersten Tages oder auch nach der Mittagsrunde des zweiten Tages dachten wir uns, was ist denn hier los? Ja. Können wir eigentlich am zweiten Tag Abend schon Schicht machen, weil es schon entschieden
ist? Wir nehmen die Finalfolge schon auf und sagen einfach, ja, Europa hat überragend gewonnen, fertig.
Und ich meine, selbst da, ich meine, du erinnerst dich, am Finaltag gab es irgendwann mal einen Moment, wo auf einmal alles schief lief. Und wo du wirklich gedacht hast, rein theoretisch können die das Ding noch verlieren. und so war das jetzt da ja auch, sage ich mal. Also es ist wirklich, ich meine, am Ende passiert es dann selten. Also ich sag mal, ich erinnere mich an den, mir fällt gerade nicht ein, wo die den Ryder Cup vor Rom, zwischen Paris und Rom gespielt haben. In Amerika, wo war der denn? Den sie so krass verloren haben, die Europäer. Quail Hollow? Nee.
Nee, egal. Da war der President's
Cup. Genau, und da war es ja wirklich extrem eindeutig zugunsten der Amerikaner, da gab es sowas nicht, aber jetzt, wie gesagt, Solheim Cup diese letzte Woche oder Ryder Cup letztes Jahr, trotz dieser sehr eigentlich Vorentscheidung und sehr, sehr deutlichen Führung der jeweiligen Teams, gab es tatsächlich Momente, wo du dachtest, okay, da locht der auf einmal ein Chip ein, hier macht der Europäer den kurzen Putt vorbei oder der Amerikaner oder die Amerikanerin, ist ja egal, und dann auf einmal hast du innerhalb von 5 Minuten drehen sich hier zwei rote und ein Unentschieden auf 3 blaue so ungefähr und halt andersrum. Und es ist schon krass, was da mal passiert. Und deswegen, ja, so richtig abschreiben darf man nie ein Team.
2021 in Whistling Straits.
Whistling Straits, da haben sie richtig auf den Sack gekriegt, ja, genau.
Apropos Momentum, glaubt ihr, dass wenn Esther an der 18 ihren letzten Putt, der ging ja direkt Mitte Loch eigentlich und gefühlt, ich weiß nicht, ich habe es nicht genau im Fernsehen sehen können, aber ich schätze mal 20 Zentimeter haben gefehlt. Der war einfach nur eine Runde, kleine Runde zu kurz. Wenn der reingegangen wäre, hätte sie das Match gewonnen, einen Punkt für Europa geholt. Dann hätte es ja komplett vielleicht, wenn wir jetzt gerade über das Thema Momentum sprechen, hätte sich ja wirklich alles drehen können. Ich will jetzt nicht die ganze Last in Esthers Rucksack reinschmeißen, aber es wäre ja natürlich ein wichtiger Punkt gewesen. Und da hat ja wirklich nicht viel gefehlt. Wie so oft im Golf.
Bevor wir jetzt auf diesen Punkt sachlich thematisch eingehen, muss ich noch eine Richtigstellung
machen. Musst du noch aufs Klo? Ach so.
Ja, fast. Also es ist so ein halbes aufs Klo gehen, weil ich wurde von einem Carsten Haarhaus im Rahmen unserer Übertragung
übelst beschimpft.
Sehr stringent darauf hingewiesen, dass das Wort Momentum doch sehr inflationär von Sport in Anführungsstriche Kimentatoren benutzt wird. Er hat geschrieben Sportkimentatoren. Und Momentum ist eigentlich per Definition erstens die innegewonnene Kraft zur Bewegung, zweitens die etwas andere bewegende Kraft, drittens bildlich der entscheidende Einfluss und viertens übertragen der eher kurze Zeitraum.
Okay, kommen wir nochmal zurück zu meiner Frage.
Okay, gut, alles klar.
Nein, also um Gottes Willen, es geht mir jetzt nicht darum zu sagen, Esther hat diesen Solheim Cup in irgendeiner Art und Weise, das gar nicht, sondern
nein.
Es geht mir um dieses Thema, dass dieser Flow ja gerade wirklich zu diesem Zeitpunkt auch spürbar war. Und da hat ja wirklich nicht viel gefehlt. Das war ja ein geiler Putt. Der war ja lang. Also das war ja wirklich, der war einfach nur, also die Strecke zum Loch war lang, das wollte ich damit sagen. Er war einfach nur ein bisschen zu kurz, aber der wäre reingegangen.
Und also es hat ja wirklich auch Putt, also ich fand schon ihren Putt an der 17 Hammer, den sie ja dann nochmal lochen musste, um irgendwie so lebend auf die 18 zu gehen. Ja, aber an der 18 hatte sie ja, sie hat ja eigentlich den perfekten zweiten Schlag gemacht. Der war genauso wie am Tag davor bei dem Vierer, als sie mit Charlie Hull gerade noch eins aufgewonnen hat am letzten Loch. Der war ja press dran. Genau an einer ähnlichen Stelle ist ja auch ihr Wedge-Schlag da bei den Einzelnen aufgekommen. Aber an dieser Stelle, wo noch am Vortag die Bälle irgendwie hart nach vorne gesprungen sind, ist er dann eher hängen geblieben, hat sich eher eingegraben und hatte dann diesen 6-7-Meter-Putt, der genau auf der Linie leider unmittelbar etwas kurz liegen geblieben ist.
Aber es hätte trotzdem noch wahnsinnig viel passieren müssen für die Europäer. Ich meine, den halben Punkt, den Lea Wu dann noch geholt hat mit dem wahnsinnigen Pitchschlag auf der 18, einfach eigentlich zum Schinken hingeschlagen, hinten Sarah Schmelzel, die 2 auflag. Ja, doch, und wer lag 2 auf hinten? Nicht Sarah Schmelzel, sondern Jennifer Kupcho war hinten 2 auf. Und wenn die 2 das normal zu Ende gebracht hätten, dann hätte es trotzdem auch noch für die Amerikaner gereicht.
Aber gerade das Match von Sarah Schmelzel fand ich ja krass. Die hat ja irgendwie aus dem Bunker gelocht, dann hat sie nochmal einen Chip gelocht, Währenddessen auch weiter vorne Allison Lee hat. Also ich habe selten einen Wettbewerb gesehen, wo so viele Schläge von außerhalb des Grüns gelocht wurden. Also fand ich echt krass.
Also
vielleicht den Roy County Down gestern von einem gewissen Herrn Heugart. Das war geteilt in Führung im Solheim Cup.
Das stimmt, da kommen wir nachher noch dazu. Aber sagen wir mal so, wenn ich euch jetzt so zuhöre, dann müssen wir festhalten, aufgrund der Weltrangliste waren die Amerikaner natürlich weit vorne. Heißt es, dass die europäische Leistung dementsprechend noch viel größer und höher einzuschätzen ist? Oder ist es bei einem Solheim Cup eh wurscht, weil das eh immer abhängt von ganz komischen Momenten, weil eh jede über sich hinaus wächst und so weiter und so fort?
Also ich glaube, man kann das nicht. Ich meine, es ist doch bei den Männern auch immer so, die Amerikaner stechen die Europäer immer aus, was die individuelle Klasse in Anführungszeichen mit einer Weltrangliste macht. Aber ich glaube, das ist bei dem Teamwettbewerb nicht so entscheidend. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, Jens, wie du sagst, dass die Europäer ja alles gemacht haben, was sie können und halt einfach nicht gut genug sind, weil ich meine, das müsste man, also das ist, glaube ich, ein falscher Ansatz. Du musst immer sagen, dieses Team, die Europäer müssen wahrscheinlich mehr zusammenwachsen, um zu gewinnen zu können als die Amerikaner, weil also das läuft, diese Dynamik haben wir uns oft drüber unterhalten, läuft halt ein bisschen anders da. Das ist mehr individuell, das ist vielleicht auch den Ticken egoistischer, würde ich es einfach mal auch ganz, ganz böse sagen. Aber insgesamt haben die Europäer in dieser Teamleistung, also die sind jetzt, die werden jetzt, wenn du jetzt 100 Solheim Cups spielst, werden die jetzt nicht 10-mal nur gewinnen und 90-mal verlieren, weil sie individuell nicht so stark sind, sondern das ist schon halbwegs ausgeglichen insgesamt. Einfach aufgrund dieser vielen Dinge, die da eine Rolle spielen, der Dynamiken, der Stimmung im Team. Wie gesagt, ein bisschen Glück und Pech. Ich sage das Wort Momentum jetzt nicht nochmal, lieber Flo.
Danke.
Und gerne.
Ich kann schon nachts nicht mehr schlafen.
Aber so viele Dinge spielen eine Rolle in diesem Teambild, in diesem Teamgebilde, sage ich mal, dass die individuelle Leistung nicht das ausschlaggebende Kriterium ist.
Und eigentlich auch die Amerikaner, die immer in der Position sind, gewinnen zu müssen oder jeder erwartet, dass sie gewinnen mit den Einzelleistungen, was sie haben oder den Einzelspielerinnen und die Europäer, die eigentlich da ein bisschen entspannter hinkommen können und sagen können, okay, ihr seid zwar stärker auf dem Blatt, aber wir können euch trotzdem schlagen.
Ich finde das schon interessant, weil, also ich vergleiche das jetzt so ein bisschen auch mit dem Ryder Cup. Beim Ryder Cup ist logischerweise immer viel mehr Medienhype, viel mehr Berichterstattung, viel mehr Diskussion tatsächlich auch, weil ich hätte mir jetzt vorstellen können, nach einem Ryder Cup würden wir heute über, keine Ahnung, die Captains diskutieren, über dies, über das, über jenes und wir sind aber...
Headgate.
Ja, aber wir sind einfach, also ich meine, es geht einfach nur noch ums Spiel, das finde ich eigentlich gut. Also wir reden über das Spiel, wir reden über die unterschiedlichen Stärken, aber am Ende sind wir irgendwie happy, dass es ein geiles Event war. Warum wird bei den Männern immer alles so so hochgepusht.
Du meinst diese einzelnen Details, keine Ahnung. Einer ist vielleicht mal anstatt zu seiner normalen Aufwärmroutine 10 Minuten früher oder später auf die Anlage gekommen und dann werden also auf einmal irgendwelche Dinge reininterpretiert.
Gefühlt haben wir in Rom oder auch einfach nur, wenn du auf dein Handy guckst während so eines Events, hast du gefühlt vom Ryder Cup alle 3 Sekunden irgendeine News, die eigentlich gar nichts mit dem Event zu tun hat. Also, hat der gegessen? Welche Schuhe hat der an? Was ist hier los auf dem Pitching-Dingsbums? Und bei den Mädels ging es einfach immer um Golf. Also das war jetzt mein Gefühl.
Ich glaube, das eine ist, wie du auch schon sagst, dadurch, dass, ich meine, vergleich's mit Fußball. Ich meine, wenn irgendein ein erfolgreicher Fußballer sich halt mal aus Versehen den linken Schnürsenkel statt den rechten zuerst bindet, dann steht das auch in der Bild am nächsten Tag. Und das nächste ist, wir hatten das auch bei der letzten Folge mit der Liesel Esterl, dieses Thema, warum bestimmt eigentlich die Männergolffeld immer so Termine und sowas, da ging es ja darum. Und wer es noch nicht gehört hat, reinhören in die letzte Folge. Sorry, musste ich mal machen.
Hashtag Cross-Teasing, sehr gut.
Hashtag Cross-Teasing.
Sehr gut.
Ja, aber dieses Thema, sage ich jetzt mal, wenn Interviews hörst von den Männern auch und jetzt von der Weltelite beim Ryder Cup, dann um jeden dieser Spieler gibt es immer noch viel mehr Story im Hintergrund, viel mehr Berichterstattung im Vorfeld. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich die Männer häufiger etwas kontroverse in Interviews auch ausdrücken, wo man ihnen auch einen Strick draus drehen kann.
Mhm.
Also so dieses, also keine Ahnung, da gab es dann diese prominenten Beispiele wie, ich denke, wir sollten für den Ryder Cup bezahlt werden, wenn wir teilnehmen und solche Geschichten.
Ja.
Männer, also ich würde jetzt gar nicht sagen, trauen sich das eher zu sagen, nee, das ist halt einfach nur, da ist auch viel Egoismus dabei und viel, wie gesagt, irgendwie Alpha-Tier-Mentalität. Und ich will gar nicht behaupten, dass die Frau nicht auch, ich meine, jede Frau, die im Golf auch so große Höhen erreicht wie alle Solheim Cup-Teilnehmerinnen, ich meine, du brauchst diese Charakterzüge auch, ne? Du musst irgendwo in gewisser Weise ein bisschen egoistisch vielleicht sein und das ist ja gar keine Frage. Ich habe das Gefühl, bei den Männern ist es noch ausgeprägter und vielleicht auch aufgrund dieses Trams um die herum, wegen dieser ganzen Kohle, die verdienen, wegen dieser Kontroversen, auch aktuell mit der Lift-Tour, ist jedes Interview, das mit solchen Leuten auch abseits dieser Team-Events geführt wird, irgendwie, da passiert immer irgendwas, wo sofort sagen, das hat er nicht wirklich gesagt. Ja, oder bei Rory, jetzt mischt er sich wieder in die Politik der PGA-Tour ein. Wenn dann so Dinge kommen wie, ja, jetzt muss die DP World Tour aber ihre Regularien ändern, weil John Rahm muss auf dem Ryder Cup-Team nächstes Jahr sein. Also solche Dinge, die sagen die halt auch viel öfter und es passiert viel öfter und dadurch bauscht sich ja auch das Internet und die Kommentarspalten bauschen sich ja gegenseitig auf und das befüttern halt die Medien. Und ich glaube einfach, dass das in der Damen-Golffeld, dadurch, dass sich die Damen, glaube ich, nicht, also viele nicht ganz so, wie nennt man es, einseitig ausdrücken, passiert da nicht so viel drum. Man kann da gar nicht so viel draus basteln, das ist zumindest mein Eindruck.
Ich glaube, wir kriegen gar nicht die Chance, uns so solche Interviews zu geben, weil auch, das ja, Ganze... Klar. Also das PGA-Medienteam ist so groß wie das ganze LPGA-Staff. Und von daher können Scheiße, sie auch ja. andere Geschichten erzählen und viel, viel mehr Geschichten von unterschiedlichen Spielern in den ganzen Konferenzen nach der Runde werden, glaube ich, auch Fragen gestellt, die ein bisschen unverschämter sind als bei den Damen. Ich glaube, da erlaubt man sich bei den Herren immer ein bisschen mehr als bei uns Damen. Von daher kommen dann auch ganz andere Geschichten raus und dann bei einem Ryder Cup, bei so einem Höhepunkt natürlich da wird ja nur angestachelt.
Ja, oder allein schon, ich meine, überlegt euch, es gibt einfach 2 Staffeln auf Netflix über Männergolf.
Die dritte kommt übrigens, haben sie letzte Woche raus.
Die dritte kommt übrigens, ja genau. Also allein das schon, ich meine, da gibt es halt auch so viel Futter im Hintergrund und ja, wie du auch sagst, Easy, du hast so ein riesen Medienteam, vor allem auf der PGA-Tour. Ich meine, die müssen ja auch von was leben und dann werden halt Stories gebastelt, ne? Und dann werden halt, wie überall, wie die Medien funktionieren so. Und auch schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. aber ja, so ist es.
Aber ich finde, Bernd, du hast auch eine richtig gute Beobachtung gemacht. Also als Easy und Danke, ich kommentiert haben, wie oft ich da teilweise mit den Augen gerollt habe, weil ich war selber 7 Jahre in den USA drüben, ich weiß, wie das teilweise funktioniert, also die werden ja natürlich auch für Interviews vorbereitet und trainiert und dann hast du eigentlich bei jeder
sie schüttelt den
Spielerin
Kopf.
Ja, sie schüttelt
wir,
den Kopf.
Wir wurden also dieses Jahr zum ersten Mal hatten wir einen Medienberater da. Wir wurden noch nie auf Interviews vorbereitet.
Das gibt's doch nicht.
Du kannst mir nicht erzählen, also dass die besten Spielerinnen der Welt nicht selber...
Von selber, ja, aber nicht von der Tour aus.
Genau, nicht von der Tour aus, aber selber haben die garantiert alle Trainings bekommen. Ich hatte das im College jedes Jahr, haben wir Medientraining bekommen und die werden das bestimmt auch irgendwie bekommen haben.
Und da kam nichts Besseres raus, Flo, bei dir. Ist ja krass, ey.
Schon, gell?
Tut mir leid.
Was ist aus dir geworden? Fernsehkommentator und Podcaster. Mein Gott, hättest du eine Zeitung rausbringen können.
Du kannst mit deiner Stimme ja gar nichts anfangen.
Überhaupt nichts, ne? Komplett nutzlos. Auf jeden Fall, ich sitze dann immer da mit Easy und dann kommen so diese Interviews, weißt du, nachdem die ganzen Spielerinnen gewonnen haben im Anschluss. Und dann immer wieder die gleiche Struktur. Immer wieder das gleiche. Ich bin nur am Augenrollen. Immer dieses, yeah, she played so great and it was such a good time and, you know, she's such a great friend and we had, you know, the most wonderful time out here together and ich hatte einfach, I just really had, you know, more luck than she had, because she played such beautiful golf shots.
Stell dir mal Ian Poulter vor, dass er auch sowas sagt.
Meinst du Ian Poulter?
Oder das war so ein schöner
genau,
Tag.
Dann stelle ich mir Ian Poulter vor, weißt du, the Postman, gewinnt jetzt am Sonntag irgendein Einzel, irgendwie eins auf am letzten Loch. Das ist ungefähr das Letzte, was der sagt. Der stellt sich dahin und sagt, you know, I'm out here not to make friends, I'm here to kick someone's ass. You know, that's what I'm here for, that's what I do. I don't believe in making friends. If I want to make friends, I go into the city. That's where I meet friends. That's where I have a good time. I'm here on the golf course to kick someone's ass.
Jetzt wissen wir auch, wer der Redenschreiber von Ian Poulter ist.
Ja, oder stell dir mal DJ vor. Yeah, you know, I just played well and dann spuckt er noch zwischendurch and I don't know what the score is. I just play well. DJ, who did you play against? I don't know. I forgot.
I don't care. They can send anybody against me. I don't care. You know, I just go out there, I play my game. I don't care who that person is. I shake hands on the first and 18th tee and that's it. Maybe even shake hands on the 10th. Who knows if I play well.
Aber die Frage ist doch auch, ob die Mädels und die Ladies das überhaupt wollen. Also Easy, wenn du jetzt einfach mal so der Vergleich, ich meine klar, ihr habt immer schon und du hast es auch bei uns im Podcast schon sehr oft betont, es wird an der Zeit, dass neue Stufen erklommen werden und dass das alles, du hast aber auch gesagt, es verändert sich ein bisschen, also allgemein der Damen-Golfsport arbeitet, nennen wir es mal so, aber wenn du jetzt da mal so reinhörst und reinfühlst, fändest du das cool, wenn das auch so ein Showgeschäft am Ende wäre bei euch?
Ja, an sich schon, weil wir die Zuschauer brauchen.
Also Charlie Hull wäre wär prädestiniert für so eine
Fall.
Nummer.
Aber ich glaube, dass man sich nicht verstellen darf und wir Frauen sind so erzogen worden, dass wir so reagieren, könnte ich mir gut vorstellen. Und deswegen ist es in den Interviews auch so. Und ich glaube, es wird nicht echt rüberkommen, wenn wir dann da auf einmal in Richtung Ian Poulter gehen und sagen, ja, ich mache den jetzt fertig und das ist so. Da gibt's die ein oder andere auf jeden Fall. Aber wenn man, oder die besten Geschichten kommen ja eigentlich immer raus, wenn man true to myself ist und nicht sich verstellt und eine Show abzieht. Und ich glaube, das wollen die Zuschauer eher sehen und vielleicht auch gut für uns, weil wir uns dadurch absetzen von den Herren, weil es dann doch einfach ein anderes Klima vom Wettkampf ist und es bestimmt auch Zuschauer gibt, die das ein bisschen angenehmer finden.
Dann wirklich ein Ladies-Sports in dem Moment.
Genau.
Wenn wir uns dann von dem Gentleman-Sport verabschieden beim Ryder Cup, when we're out there to kick someone's ass, dann ist es bei den Damen vielleicht noch eher ein Ladies-Sport.
Es ist aber, ich stelle mir gerade so einen vor, so einen UFC-Fan, der uns gerade zuhört, wenn wir darüber reden, dass Männergolf ja so ein Showgeschäft ist und dass die Männer da alle total aus sich rausgehen, der schaut sich das an und denkt sich, hä? Was? Das sind doch alles nur Spießige. Zieht euren Stock aus dem Arsch und verprügelt mal jemand. Ja? Also ich sag mal, ich glaube, wir müssen auch die Kirche im Dorf lassen. Im Vergleich zu dem zum Damen-Profi-Golf ist sicherlich da viel mehr Show drin und mehr Egoismus auch vielleicht in den Interviews und mehr Kante. Aber es ist ja immer noch total harmlos.
Ja, das ist schon richtig. Also der Solheim Cup geht in diesem Jahr an USA. Wir freuen uns auf 2026. Dann sind wir in Holland alle zusammen.
Sind wir da eigentlich?
Ich sag doch gerade, wir sind alle zusammen in Holland.
Oh, gute Idee,
fahren wir hin, machen wir da ein bisschen Podcast.
Da kann ja der Flo auch endlich mal mit.
Yes!
Der sitzt wahrscheinlich wieder im Fernsehstudio. Im Fernsehstudio und macht da wieder Commentation.
Ja, aber vor Ort. Vielleicht vor Ort.
Ach so. Auf Holländisch ein bisschen hier ein bisschen Tulpe verkaufe.
Da haben wir ein paar Tulpen dann bei uns im Studio so links und rechts stehen zwischen.
Das wäre so ein typisches Ding, wenn so, wie sagt man, wenn so Studios eingerichtet werden. Also wir müssen was Typisches aus Holland haben. Dann machen wir hier einen Laib Käse hin und da noch ein paar Tulpen. Und
im Hintergrund steht dann mein Fahrrad.
Und ein Bild von Rudi Carrell. 7. bis 13. September, wer es jetzt schon buchen möchte. Vielleicht sind dann die Preise etwas günstiger wie jetzt bei mir nach Madrid. 7. bis 13. September 2026. Easy, ist das ein Ziel für dich? Ich frage einfach mal aus Höflichkeit.
Cool wär's, aber ja.
Kannst nicht, hast Urlaub.
Ich habe Urlaub, nein. mein berufliches Leben geht ein bisschen in die andere Richtung, von daher mal schauen, was 26 passiert. Ich mache meine Assistentenprüfung im November. Ich spiele noch zweite Stage. Aber mache meine Assistentenprüfung und schau mal, was das neue Jahr bringt. Ich höre nicht auf ganz zum Spielen, aber ich möchte mir einfach nochmal 3 oder 4 Monate geben, um eine Entscheidung zu treffen. Und dann schaue ich weiter. Und mit der Assistentenprüfung und der Q-School habe ich dann bis eigentlich März Zeit, eine Entscheidung zu treffen, was ich machen will. Und genau, und dann. Ach,
easy, da sehen wir uns ja im Oktober.
Oktober bin ich leider nicht da, weil genau in der Woche ist zweite Stage. Ich muss dann in die Nachprüfung im November.
Ach, okay, dass man kann quasi dann im November auch nochmal Assistentenprüfung.
Genau, November machen, und dann die letzte ist im Dezember.
Gut, dann so hoffe ich, wir sehen uns nicht im November.
Genau, hoffentlich nicht.
Weil das heißt, ich müsste Nachprüfung machen.
Genau.
Ja, Bernd ist nämlich gerade fleißig am Büffeln. Das können wir auch nochmal kurz thematisieren. Bei dir steht jetzt die große Abschlussprüfung an. Im Oktober zu Bad Griesbach und hast schon ganz traurig in die Social-Media-Kamera am Wochenende geguckt und hast drunter geschrieben, Learning. Ich überlege dann immer, ob ich dir irgendwas Aufbauendes schreibe oder ob ich einfach nur ein Smiley schicke oder ich weiß nicht, wie ich auf solche Bilder reagieren soll.
Draufhauen. Nein, Zille, schreib mir gern was Freundliches, weil das kann ich wirklich brauchen.
Du Armer.
Mach
dir doch mal einen Tee.
Jetzt geht's mir besser.
Ja, okay.
Ja, ich trinke viel zu viel Kaffee zur
das
Zeit.
Das gehört dazu.
Nein, es ist, Lernen ist auch der falsche Begriff für die Prüfung. Es ist eher vorbereitet, also man muss viele Dinge vorbereiten. Es ist jetzt, also für die schriftliche Prüfung ist es tatsächlich Lernaufwand im Sinne von sich Dinge einprägen, durchlesen, so ein bisschen auch so Kurzzeitgedächtnisgedöns. Das sage ich ganz ehrlich, das werde ich auch auf die Woche vor der Prüfung direkt schieben. Aber der Vorbereitungsaufwand für zwei der Prüffächer ist doch ziemlich groß, wenn ich ehrlich bin. Das Problem ist ja bei mir zu Hause, dass ich kann ja nicht einfach tagsüber lernen. Ich muss das ja irgendwie an die Randzeiten legen. Deswegen bin ich am Samstag und Sonntag auch um 5.30 Uhr aufgestanden und bin in meinen Keller marschiert, bevor oben die große Party losgeht. Und habe mich gestern Abend, auch wenn die Kinder im Bett sind, wieder 2 Stunden hingesetzt. Und das ist, ja, also es schlaucht. Und ich freue mich, wenn es rum ist.
Ja, aber das gehört ja auch bei jeder Prüfung, egal ob Abitur oder irgendeine Abschlussgeschichte, irgendeine Schreibarbeit für die Uni, schieß mich tot.
Muss so sein, aber ich habe festgestellt, so mit 37 hat man da irgendwann auch nicht mehr so Bock drauf. So auf Lernen und Präsentationen und Hausarbeiten und so ein Zeug. Also das ist jetzt ganz gut, dass das jetzt erledigt ist dann bald.
Mit 38 ist das alles erledigt.
Mit 38 ist alles erledigt.
Gibt's denn einen Hammer-Gag der Woche?
Muss es geben.
Tatsächlich ja, und ich habe auch letztens eine Ermahnung gekriegt.
Oh.
Weil jetzt so viele Folgen ohne Hammer-Gag waren.
Ist es so?
Es ist so. Also
der Hammer-Gag war im Urlaub, war ein bisschen Ferien.
Leute erwarten einen Hammer-Gag. Das ist nicht nur ein, das wäre schön, wenn er da ist, sondern der muss kommen, sonst schalte ich ab.
Du lieber Himmel. Ja? Okay. Kategorie?
Kategorie divers, würde ich sagen. Oh Gott. Nein, eher Familiendynamik.
Aha.
Familiendynamik ist die Kategorie, weil das passt ganz gut zu meinem Leben gerade. Anton, findest du, dass ich eine schlechte Mutter bin? Ich heiße Paul.
Ja.
Gott.
Easy, du
ich
darfst.
Glaub, das muss man mit Ja beantworten.
Ja. Easy hat sich so gefreut, gut, dass sie gar nicht weiß, wie sie darauf reagieren soll.
Ja, eben.
Sie hat quasi erst gewartet. Das ist so wie, das ist aber auch so ein bisschen. Das machen wir Männer eigentlich auch ganz gerne. Weißt du, einer erzählt so einen Witz, dann erstmal kurz orientieren, wie reagiert die Masse. Und dann, wenn so
und
die ersten
sich dann der Herde anschließen. sich dann der Herde anschließen. Ja.
So, jetzt müssen wir noch ganz kurz über die DP World Tour sprechen. Auch das habe ich gestern verfolgt. Ich habe immer parallel hin und her gesappt, weil zwischenzeitlich war es dann tatsächlich auf der DP World Tour auch spürbar richtig krass spannend. Also wenn man sich vorstellt, dass, jetzt nehme ich mal euch, ihr seid ja beide in Bayern geboren und jetzt findet eine... Okay, also ihr drei seid ja alle drei in Bayern geboren. Und jetzt würde ein Turnier stattfinden, eine Dreiviertelstunde Autofahrt entfernt von eurem Geburtsort. Das ist quasi für euch Heimspiel hoch acht. Es ist wieder nach Hause kommen, da ist so viel Emotion drin, da ist, also Heimatgefühle, schieß mich tot. So ging es Rory McIlroy tatsächlich jetzt in der letzten Woche. Und dann gehst du als Führender in den Finaltag. Die Massen rasten aus. Da war die Hölle los. Und dann verlierst du an der 17 das Scheißturnier gegen einen überragenden Rasmus Højgaard. Also, ich meine, ich habe dann gestern kurz überlegt, ist es ihm jetzt am Ende, weil er halt einfach schon so viel gewonnen hat, dann doch scheißegal? Oder ist der Typ jetzt heute Abend einfach an der zweiten Rotweinflasche dran und ist richtig am Boden zerstört? Das habe ich überlegt.
Ich hab fast schon das Gefühl, bei Rory ist das... vor allem diese Saison, so eine self-fulfilling prophecy. Also so ein, weil so, es ist ihm ja jetzt schon sehr, sehr oft passiert. Jetzt nicht dieses, ich bin Führender und gebe es aus der Hand, aber dieses die Near-Misses sind ja schon inzwischen, die stapeln sich ja bei ihm. Also dieses in aussichtsreicher Position und eigentlich vielleicht auch der beste Spieler in diesem Plot der potenziellen Gewinner und dann halt doch nur Zweiter oder Dritter werden. Und das natürlich hier auf seinem Lieblingsplatz und einer, also dieser Platz ist ja wirklich, in den verliebt man sich einfach. Also Royal County Down ist der absolute Wahnsinn. Ich glaube ja auch immer wieder mal als bester Platz der Welt geratet oder zumindest immer in den Top 10. Absoluter Traumplatz, glaube ich, sein Lieblingsplatz auch. Und er geht als Führender auf die Runde. Übrigens mit einem überragenden Matteo Manassero, das möchte ich da an der Stelle auch sagen, weil ich meine, diese Story ist einfach auch so schön mit ihm. Also dieses... Das größte Kindertalent, ich sag mal, vor 10 Jahren gewesen, was hat er alles für Rekorde? Jüngster Spieler mit einem Sieg, jüngster Spieler mit 3 Siegen, jüngster Spieler mit 4 Siegen und dann ja wirklich durch tiefe Täler gegangen. Ich erinnere mich, ich habe mit ihm oft gespielt, dann auf der Challenge Tour und auch auf der DP World Tour in Hamburg zum Beispiel. Und da hat er halt einfach sowas wie ein Driver-Jips. Also so richtig krass, ganz, ganz tief gefallen und dass man sich dann daraus wieder kämpft und jetzt wieder da spielt und jetzt dann in der Situation auch Dritter wird, ist schon geil. Aber zurück zu Rory, ja, ich glaube, ich meine, es ist ja auch wieder, ich würde jetzt nicht sagen, er hat es aus der Hand gegeben, sondern Rasmus hat halt wahnsinnig gut gespielt auch. Ne? Ich meine, pitcht einmal ein und schaut aus dem Bunker noch einen rein, da läuft es halt auch. Aber das ist bei Rory fast schon dieses, natürlich will er es, aber irgendwie, ja, ist es gerade nicht irgendwie das mit dem Gewinnen? Ja, ich glaube, er hat es trotzdem, er hat so viele Situationen gerade in sich drin, auch gedanklich, wo er sagt, es hat halt irgendwie um Haaresbreite nicht hingehauen, dass sich das wirklich schon wie so ein Stigma auf ihn gelegt hat.
Word. Mic drop. Word. Vielen Dank. Jetzt geht's nach London, da kann er wieder angreifen. Ein überragendes Turnier, durfte ich schon zweimal dabei sein. Wentworth steht jetzt auf dem Kalender und da sind wir sehr gespannt. Darüber sprechen wir dann in der nächsten Woche.
Natürlich so. Auch Cincinnati, LPGA Tour.
Cincinnati, stimmt, dürfen wir auch nicht vergessen.
Deswegen ist easy
ja,
dabei.
Ja genau, dass wir das auch wieder auf dem Schirm haben.
TPC Riverbend in Cincinnati.
Riverbend.
Ding, 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 ja. Ding, ding.
River Dance kenne ich.
Sehr gut, Riverboat ist eine Talkshow im NDR, glaube ich. Bevor wir jetzt völlig ausschweifen, was sagt ihr noch ganz kurz zum Comeback von Stefan Raab?
Ich habe das Bild von ihm gesehen und dachte mir, wow, der ist aber alt.
Okay.
Aber ich habe es nicht gesehen. Also ist es gut? Ist es schlecht? Ich weiß es nicht.
Gegen Regina Heimlich zu boxen ist, glaube ich.
Ich sehe schon, darüber brauchen wir hier keine Podcast-Folge machen. Das wird eine relativ kurze Geschichte. Nein, es geht jetzt am Mittwoch los mit seinen wöchentlichen Shows, aber es wird nur gestreamt und du kannst jede Woche 1 Million Euro gewinnen. Mehr muss man nicht wissen, weil ich glaube, so lange wird das auch nicht gehen. In diesem Sinne, euch allen eine wunderschöne Woche. Easy, Dankeschön für deine Zeit und dass wir kurz über den Solheim Cup sprechen konnten. Nächste Woche Dienstag gibt es eine neue Folge und dann gibt es wieder mehr Gedöns.
Dankeschön. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Haben wir gerne gemacht.
Danke, Easy.
Viel Spaß mit den Brötchen.
Es war so toll mit euch. Vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Es war absolut
klasse. Die Brötchen sind so schwarz jetzt. Die sind cool,
so schön.
Flo, ich muss los. Ich krieg Beton. Halt die Klappe jetzt.
Genau.
Tschüss.
Bis dann. Ciao, ciao.
Schreibt uns, liked uns. t-time.golf. Tee Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tee Time. Tee Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.